Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Wir wollen uns heute Morgen mal unter ein Wort stellen aus dem Buch Josua, und zwar aus diesem ersten Kapitel, die ersten 9 Verse. Also wer das gerne mitlesen möchte, Josua 1, die Verse 1 bis 9. Und da hören wir Folgendes: Nach dem Tode Moses, des Knechtes des Herrn, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gegeben habe. Alle Städte, darauf eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose geredet habe. Von der Wüste an und diesem Libanon bis an das große Wasser Euphrat, das ganze Land der Hethiter bis an das große Meer gegen Arm soll eure Grenzen sein. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang, wie ich mit Mose gewesen bin, also will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen geben wollte. Sei nur getrost und sehr freudig, dass du haltest und tust alle Dinge nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du weise handeln mögest in allem, was du tun sollst. Und lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf dass du haltest und tust alle Dinge nach dem, was darin geschrieben steht. Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und wirst weise handeln können. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr, darum möchten wir dich jetzt bitten: Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ja, man kann sich ja zunächst einmal die Frage stellen: Wie wurde nun dieser Josua wirklich zu dem Mann, von dem hier also die Rede ist? Der ist ja nicht einfach so vom Himmel gefallen. Josua war wirklich ein Mann, der über Jahrzehnte geprägt worden ist und dann letztendlich zu einer dieser führenden Persönlichkeiten im Alten Bund, im Alten Testament geworden ist. Und wenn man Freitag fragt, wie, dann entdeckt man das, wenn man einige Josua-Stellen liest, die vor dem Josua-Buch liegen, nämlich in den Büchern Mose. Und wir wissen ja zunächst mal, dass er geprägt worden ist durch Vorbilder und in ganz besonderer Weise eben auch durch Mose. Und dann lesen wir weiter, was Josua anbetrifft, dass er eine ganz intensive Gottesbegegnung hatte im Zelt der Begegnung, also in dieser Stiftshütte. Man kann das also nachlesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 33. Und dann war Josua auch ein Mann, der Verantwortung übernommen hat, als er mit den Amalekitern kämpfte. Zweite Mose, Kapitel 17. Und Josua war auch ein Mann, der heilsgeschichtlich gedacht hat. Etwas, was ihn Mose besonders gelehrt hat, dass er über seinen kleinen Radius hinausdenken soll, was er dann auch schließlich getan hat. Und schließlich erfahren wir auch von Josua, dass er zusammen mit Kaleb bereit gewesen wäre, mit Mose und dem Volk über den Jordan in das verheißene Land zu ziehen. Aber wir wissen ja, dass Gott das da etwas anders vorgesehen hat. Aber er wäre bereit gewesen, mit Kaleb zusammen dieses wirklich sofort zu tun. Also er hatte letztendlich dann die Qualitäten, um wirklich vom lebendigen Gott berufen und dann auch als Nachfolger Mose eingesetzt zu werden, was schließlich dann auch geschah. wie gesagt, nachzulesen im 4. Buch Mose 27 und im 5. Buch Mose 31. Wenn man jetzt diese 9 Verse hier liest, dann muss man ja sagen, es sind ja sehr mutmachende Worte. Wenn es da in Vers 5 heißt, wo Gott also sagt, so wie ich mit Mose bin, werde ich auch mit dir sein. Ich werde dich nicht verlassen, ich werde noch von dir weichen. Und dann geht es ja weiter in den Versen 6 und 7. Sei getrost und unverzagt, beziehungsweise sei getrost und freudig. Und dann kommt ja dieses ganz starke Wort, nicht aus dem Vers 9, wo es da heißt, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Lass dir nicht grauen, entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Das ist ein ganzes Bündel von Verheißungen, von Zusagen, die der lebendige Gott dem Josua mitgibt. Nun weiß ich natürlich nicht, wie es dir so ergeht, wenn du solche Worte hörst. Vielleicht sind sie dir zu schön, vielleicht sind sie dir zu glatt, zu rund, zu blumig. Und dass du dich fragst, was mache ich jetzt eigentlich mit solchen Worten? Aber das, was hier gesagt wird, nicht dass hier von Tapferkeit, von Mut und von Unverzagtheit die Rede ist, liegt ja in dem begründet, der das einerseits zwar befiehlt, aber der im gleichen Atemzug auch sagt, ich bin mit dir, ich verlasse dich nicht. Wenn ich zu dir sage, sei mutig und tapfer, dann bin ich nicht jemand, der sich dann irgendwann von dir verabschiedet. Und das ist eben das wirklich das Entscheidende, das ist das Grundlegende, was über allem steht. Ich, der Herr, dein Gott, bin also wirklich mit dir. Und dieses sei mutig, sei tapfer, ich bin mit dir, ist natürlich auch kein Freifahrtschein. Also keine Erlaubnis für allen Unsinn, den man natürlich auch als Christ verzapfen kann. Also so ist das eben sicherlich nicht gemeint. Aber dieser Text hier, diese 9 Verse mit den wundervollen Zusagen Gottes, und das wollen wir auch richtig sehen, ist natürlich nicht nur ein Text für die ganz großen Weichenstellungen in deinem geistlichen Leben, sondern es ist auch ein Text für das ganz normale Alltagsleben, was du so morgen oder übermorgen vor dir hast. Wenn du diese Verse liest oder sagen wir mal das ganze Buch Josua liest, dann kämest du wahrscheinlich nicht auf die Idee, dich mit Josua zu vergleichen, aber eben doch zu wissen, dass das hier auch ein Text für ganz normale Jesusleute ist. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, was bedeutet das eigentlich ganz konkret? Was bedeutet das eigentlich ganz konkret, wenn der lebendige Gott zu dir sagt, ich bin der Herr, dein Gott, ich bin mit dir auf all deinen Wegen. Das ist ja nicht so ein Satz in den blauen Dunst hineingesagt. Was habe ich jetzt zu erwarten? Worauf kannst und worauf musst du dich einstellen? Was wirst du erfahren, wenn das über deinem Leben steht, ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir? Ich, der Herr, dein Gott, bin also mit dir. Und wenn du wirklich einen Eindruck bekommen willst, was das bedeutet, wie das wirklich praktisch aussieht, ja, dann kann ich dir nur empfehlen, lies all die 24 Kapitel des Buches Josua. Dann weißt du es genau. Was das also letztendlich wirklich bedeutet, wenn Gott sagt, dass er wirklich mit dir ist. Und wenn man sich diese 24 Kapitel durchliest, dann sind es insbesondere vier Dinge, die der Josua immer wieder erlebt, erfahren hat und die du als Christ auch immer wieder erfahren wirst und sicherlich auch schon erfahren hast. Es sind 4 Dinge. Da ist eine Anweisung oder da ist ein Auftrag Gottes. Du lernst dabei die Vorgehensweise und die Arbeitsprinzipien Gottes kennen. Drittens, all das ist begleitet von diesen wunderbaren Zusagen und Verheißungen Gottes. Ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir. Und du wirst viertens aufgefordert zum Gehorsam. Deswegen diese Verse 7 und 8, die ganz, ganz wichtig sind. Das sind diese 4 Dinge, die Josua immer wieder erfahren hat. Da ist ein Auftrag, du lernst die Vorgehensweise oder die Arbeitsprinzipien Gottes kennen. Das alles ist begleitet von den wunderbaren Zusagen Gottes und du wirst aufgefordert zum Gehorsam. Und so wollen wir mal an diesen Text herangehen. Und zwar zunächst mal der erste Punkt, da ist also ein Auftrag Gottes, eine Anweisung Gottes, jenes oder diese Aufgabe in Angriff zu nehmen, diesen Auftrag sauber auszuführen. Und damit ist natürlich von vornherein klar, wer der Beauftragte und wer der Auftraggeber ist. Der Beauftragte bist du und der Auftraggeber ist Gott. Gott hat Pläne, Gott hat Gedanken, er hat die Autorität, er hat die Souveränität, er ist die entscheidende Person. Und das ist, und das wissen wir als Jesus-Leute, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, Gesichtspunkt in deinem geistlichen Leben, dass es eben nicht darauf ankommt, wie du dein Programm mit Gott durchziehst, sondern dass die entscheidende Frage ist, wie der lebendige Gott sein Programm mit dir durchzieht. Ein ganz wichtiger Aspekt in deinem geistlichen Leben. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wir ertappen uns ja manchmal dabei, dass vielleicht doch das eine oder andere Gebet so lautet, dass ich sage, Herr, das habe ich jetzt vor, gib bitte deinen Segen dazu, dass ich es ausführen kann. So läuft es grundsätzlich bei Gott nicht. Und wenn wir hier so die ersten beiden Verse lesen, da sehen wir das ja eindeutig, wo der lebendige Gott sagt zu dem Josua: Nach dem Tode Moses sprach der Herr zu Josua: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, ziehe über den Jordan, du und das ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, also gegeben habe. Eine ganz klare Anweisung, ein ganz klarer Auftrag Gottes, diese Aufgabe in Angriff zu nehmen und sie sauber auszuführen. So sagt es der lebendige Gott. Und wenn das über deinem Leben steht, ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, dann hast du es nicht mit irgendjemand zu tun. Dann ist das nicht jemand, den du aus der Schublade herausziehen kannst und wieder hineinlegen kannst, so wie es dir gerade passt. Sondern es ist der lebendige Gott, mit dem es du zu tun hast und der dir immer wieder neu sagt, was er gedenkt zu tun, durch dich, für dich, mit dir. Er ist der entscheidende Impulsgeber, dieser lebendige Gott. Und natürlich hast du recht. Natürlich hast du recht, wenn du jetzt sagst, dass da erst einmal meine Pläne, meine Überlegungen, meine Ideen, meine Vorschläge zurücktreten. Ganz klar. Aber ich frage dich auf der anderen Seite, wie willst du wirklich Gottes Nähe? Wie willst du seine Wunder? Wie willst du seine Liebe? Wie willst du seine Geduld? Wie willst du all seine Treue? Wie willst du all das erfahren, als in dem Alltag seiner Anweisungen für dein persönliches Leben? Und weil das sehen wir ja gerade an Josua, weil Josua eben gehorsam ist, deswegen hat er den Durchzug durch den Jordan erlebt. Deswegen hat er die einstürzenden Mauern Jericho gesehen. Deswegen hat er gesehen, wie der lebendige Gott in das astronomische System eingegriffen hat und hat mal eben so ganz kurz die Sonne für eine gewisse Zeit stillstehen lassen und so weiter und einige Sachen noch mehr. Also ganz, ganz wichtig, dass wir zunächst mal die Anweisungen, dass wir zunächst mal den Auftrag Gottes hören über in deinem Leben, über dem dieses Wort steht, ich, der Herr, bin also wirklich dein Gott. Und über deinem Leben steht die Autorität schlechthin, die dir jetzt immer wieder durch sein Wort sagt, was zu tun und was zu lassen ist. Da ist also dieser Auftrag Gottes, wie auch immer er jetzt aussehen mag. Und dabei lernst du jetzt Gottes Vorgehensweisen, Gottes Arbeitsprinzipien kennen. Und das ist schon etwas Faszinierendes. Ich meine, jeder von uns hat ja so seine Vorgehensweisen, hat ja so seine Arbeitsprinzipien. Manche finden wir toll, manche finden wir aber auch gewöhnungsbedürftig, je nachdem. Aber Gottes Vorgehensweisen, ja, sie sind schon auch manchmal recht eigenartig. Sie sind schon manchmal wirklich recht eigenartig. Du wirst über sie staunen. Du wirst auch von ihnen begeistert sein. Ja, du wirst auch über sie stutzen. Du wirst dich auch an Gottes Vorgehensweisen reiben. All das wird wirklich passieren. Und deswegen wollen wir uns mal so einige Vorgehensweisen, so einige Arbeitsprinzipien Gottes wirklich anschauen, anhand des Buches Josua, die er alle kennengelernt hat und auch akzeptiert hat. Und jetzt versetzen wir uns mal für einen Moment in die damalige Lage. Mose ist gestorben und endlich ist es soweit, dass Josua das Volk durch den Jordan in das verheißene Land hineinführen soll. Das große Projekt Landnahme steht jetzt vor der Tür. Und das Projekt hat noch nicht einmal begonnen. Da lernt Josua, und wenn ich jetzt von Josua spreche, meine ich natürlich immer, das Volk ist dann auch immer mit eingeschlossen. Aber das Projekt hat kaum begonnen. Da lernt Josua schon die ersten Vorgehensweisen, die ersten Arbeitsprinzipien des lebendigen Gottes kennen. Nämlich, dass Gott den Josua jetzt einen Weg führt, ja, den er bisher eigentlich noch nie gegangen ist. Ein vollkommen neuer Weg. Obwohl der Auftrag schon seit Jahrzehnten oder was weiß ich wie lange bekannt war, war auch dem Josua bekannt. Aber diesen Weg jetzt zu gehen, war für ihn ein vollkommen neuer Weg. Weder Josua noch irgendeiner aus dem Volk standen bisher vor diesem Projekt solchen Ausmaßes, standen bisher vor solch einem Weg. Und ich denke, da ist es gut, wenn man jemanden hat wie Josua, der schon gewisse Gotteserfahrungen mit sich bringt. Er war ja auch derjenige, der schon den Durchzug durch das Rote Meer miterlebt hat und der sich schon vorstellen kann, was mit diesem Projekt wirklich auf ihn und auch auf das Volk zukommen kann. Der also schon über eine gewisse Gotteserfahrung verfügte. Und so bist auch du sicherlich im Laufe deines Lebens, bist du sicherlich mit Gott schon neue Wege gegangen. Zweifelsohne, Wege, die du bisher noch nie gegangen bist, du hast Erfahrungen gemacht, die du bisher noch nie gemacht hast. Manche Wege hast du vielleicht sehnsüchtig erwartet, vor manchen Wegen hast du skeptisch davor gestanden, hast dich gefragt, was kommt da bloß auf mich zu? Aber es waren eben neue Wege und so wirst du auch sicherlich immer noch in deinem Leben den einen oder anderen neuen Weg geführt werden. Ja, was zum Beispiel deine Kontakte mit anderen Menschen betrifft, nicht, dass Gott dir wirklich da einen Menschen aufs Herz legt, für den er für dich also da einen, ja, sag ich mal, einen geistlichen Auftrag hat. Es aber vielleicht ein Mensch ist, der gar nicht so in dein Klischee, in deine Vorstellung, in deine Überlegung hineinpasst. Aber es ist ein völlig neuer Weg, den du da gehen musst. Und da gilt es eben keine Furcht zu haben, sondern diesen neuen Weg zu gehen, weil du weißt, dass darüber diese Zusage Gottes steht, ich, der Herr, bin also wirklich mit dir. Und quasi mit dieser Aufforderung, diesen neuen Weg zu gehen, lernt Josua sofort die nächste Vorgehensweise Gottes kennen. Sofort das nächste Arbeitsprinzip. Dass er dem Josua doch sicherlich eine Sache an die Hand gibt, mit der er total überfordert ist. Und wir alle kennen ja diese Redewendung, dieser Auftrag oder diese Aufgabe oder dieses Unterfangen ist für mich eine Schuhnummer zu groß. Diesen Ausdruck kennen wir ja. Und genau das Prinzip wendet Gott hier an. Genau das Prinzip wendet er hier an. Und liebe Geschwister, Josua ist doch jetzt nicht der Mann, der da vor Gott steht und sagt, endlich, Herr, hast du da wirklich den richtigen Mann ausgesucht. Ich war schon immer der Meinung, dass es mal langsam an der Zeit ist, dass der Mose abtritt und dass ich die Sache wirklich in die Hand nehmen kann. Nichts leichter als das, jetzt mit dem Volk durch den Jordan in das verheißene Land zu ziehen, Ärmel hochgekrempelt, packen wir die Sache an. Nein, liebe Geschwister, so ist es nicht. Der Josua weiß schon, dass dieses Projekt Landnahme für ihn nicht eine Schuhnummer, sondern einige Schuhnummern zu groß ist. Aber er hat, wie gesagt, diesen Auftrag ernst genommen. Er hat ihn wirklich ausgeführt. Und die Bibel, das wissen wir, hält manche Geschichten bereit, die das zum Ausdruck bringen. Denken wir nur an die David-Goliath-Geschichte. Denken wir nur an die Jonathan-Philister-Geschichte. Denken wir nur an die Gideon-Midianiter-Geschichte. Das sind mal so drei Beispiele, die das ausdrücken, was also jetzt hier auch Josua erlebt hat, dass er da also dass ihm da eine Sache an die Hand gegeben worden ist, mit der er eigentlich überfordert ist. Und das ist sicherlich auch schon in deinem Leben geschehen. Das ist sicherlich schon in deinem Leben geschehen, wenn vielleicht auch nicht so spektakulär wie eben bei Josua. Aber wo du da gestanden hast und hast Gott gefragt, Herr, das soll ich jetzt tun. Das erwartest du jetzt von mir. Das legst du mir jetzt wirklich aufs Herz. Zum Beispiel, dass ich dieser Person vergeben soll. Und das kann in der Tat eine äußerst schwierige Aufgabe sein. Je nachdem, wie man veranlagt ist. Aber das kann eine ganz, ganz schwierige Aufgabe sein. Oder dass es heißt, Herr, mit dieser Person soll ich künftig in der Gemeinde zusammenarbeiten. Du weißt doch, dass diese Person mir überhaupt nicht liegt. Die passt überhaupt nicht in meine Überlegungen, in meine Vorstellungen hinein. Aber der Herr erwartet es von dir, dass du es wirklich tust. Und dass du, auch wenn du da sagst, Herr, das kann ich nicht, das überfordert mich, das übersteigt wirklich meine physischen und meine psychischen Kräfte. Aber das hast du vielleicht schon erlebt und wirst du auch sicherlich erleben. Und da, liebe Geschwister, da ist es also jetzt ganz wichtig, gerade bei solchen Aufträgen, wo du von vornherein überfordert bist, ist es ganz, ganz wichtig, dass es hoffentlich wirklich dazu kommt, dass die Abhängigkeit vom lebendigen Gott noch stärker intensiviert wird. Denn der Auftrag kann wirklich nur gelingen, wenn du ganz stark im Boot Gottes sitzt. Sonst wird es dir nicht gelingen. Also wie gesagt, das Projekt ist kaum angefangen, aber schon lernt Josua diese Vorgehensweise Gottes kennen. Nicht dieses Arbeitsprinzip, neue Wege, oder dieses andere Arbeitsprinzip, ja, zu große Schuhnummer, wie man auch immer es bezeichnen will. So, und jetzt sagt der lebendige Gott zu Josua, jetzt nimm das Volk und jetzt marschiere durch den Jordan. Und wer will schon, bildlich gesprochen, wer will schon nasse Füße bekommen? Und jetzt wird Josua mit einem weiteren Arbeitsprinzip Gottes konfrontiert. Ja, der Josua wusste schon und im Jordan. Den hatte er damals mit den 11 Kundschaftern sicherlich gesehen. Aber jetzt steht er mit einem Millionentrupp an den Ufern des Jordans. Und das ist sicherlich eine enorme Herausforderung. Aber er nimmt diese Herausforderung an und erlebt, wie der lebendige Gott dabei vorgeht. Und dazu muss man natürlich wissen, dass der Jordan von damals nicht mehr der Jordan von heute ist, wo man also das Wasser schon so quasi ab See Genezareth abgepumpt hat. Sondern der Jordan war zu den Hochwasserzeiten damals ein reißender Fluss, den man nicht einfach so durchqueren konnte. Und in Josua 3, Vers 15wird ja extra noch erwähnt, dass der Jordan Hochwasser führte. Und dass man sich fragt, ja, warum hat denn Gott sein Volk nicht dann da durchgeführt, als der Jordan Niedrigwasser führte. Nein, es muss ausgerechnet Hochwasser sein. Und jetzt steht der Josua und Gott sagt zu ihm, so, jetzt marschiere da durch. Und dann baut der Josua alles auf. Nicht die Leviten, die Bundeslade, den Posaunenchor, das Volk mit seinen Köfferchen und seinen Rucksäckchen. Und dann sagt Gott, jetzt marschiere durch. Und in dem Moment, wo die ersten Leviten nasse Füße bekommen, geht der Wasserpegel schlagartig zurück. Und das ganze Volk marschiert da letztendlich trockenen Fußes hindurch. Und Josua lässt uns ja später einen Blick hineintun, wie das Ganze geschehen ist. Das will ich jetzt nicht erwähnen, können wir alles im Josua-Buch also nachgehen. Aber faszinierend eben, wie der lebendige Gott das wirklich gemacht hat. Aber was sagt dir das jetzt nun für dein persönliches Leben? Was sagt dir das jetzt nun? Und zwar in dem Augenblick, wo du also ohne etwas zu sehen den Weg des Gehorsams gehst, handelt der lebendige Gott. Und das ist eine ganz wunderbare Vorgehensweise des Gottes. Aber das wirst du nur erfahren, wenn du den Schritt des Gehorsams mit ihm gehst. So, sie haben also das Projekt in Angriff genommen, der Jordan ist durchquert und jetzt geht es daran, die erste Stadt einzunehmen. Und jetzt stehen sie ausgerechnet vor dieser großen Festung Jericho. Und woran denken wir, wenn uns Jericho in den Sinn kommt? Sicherlich an das Trompetenblasen und sicherlich auch an die einstürzenden Mauern. Aber ich denke auch sicherlich an dieses Rundendrehen. So, und jetzt erfahren sie Josua und das Volk, jetzt erfahren sie, wie der lebendige Gott sie in die Jericho-Runden hineinführt. Und man muss sich das ja mal plastisch vorstellen. Wie müssen die sich vorgekommen sein damals, als sie Runde um Runde da um die Stadtmauern zogen? Die haben ja gar nicht gewusst, was nachher passieren wird, dass die Stadtmauern einstürzen werden. Die müssen doch gedacht haben, fällt unserem Gott denn wirklich nichts anderes ein, angesichts dieser für uns unlösbaren militärischen Aufgabe, als uns 13 Mal sinnlos da, um die Stadtmauern zu jagen, unsere Runden zu drehen und nochmal zu drehen, ohne dass wir irgendetwas sehen. Warum bloß? Ja, weil der lebendige Gott dir das gesagt hat. Weil der lebendige Gott das wirklich gesagt hat. Und das kennst du doch aus deinem eigenen Leben. Das kennst du doch wirklich aus deinem eigenen Leben, dass dir der lebendige Gott einen Menschen ans Herz legt, für den du beten sollst. Und du betest und du betest und du betest und du betest. Und die ungläubige Bekanntschaft oder die ungläubige Verwandtschaft um dich herum dich belächelt und sagt, naja, bete du mal ruhig weiter. Und du drehst deine Runden und du siehst absolut nichts. Du hast den Eindruck, das Beten ist wirklich sinnlos. Und so wirst du, im Bild gesprochen, wirklich deine Jericho-Runden drehen. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass du eben nicht aufhörst, sondern dass du weiterhin deine Jericho-Runden drehst. Und zwar so viele Runden drehst, wie Gott meint, dass du zu drehen hast. Bis im Bild gesprochen, die Mauern einstürzen. Es kann sein, dass du das nicht erlebst in deinem Leben, dass ein Mensch zum lebendigen Glauben kommt. Du hast Jahre oder Jahrzehnte dafür gebetet, stirbst eventuell darüber, erlebst es nicht. Aber du hast treu deine Jericho-Runden, hast du sie gedreht, weil Gott dir das so gesagt hat. So, und was geschieht jetzt nach Jericho? Nach Jericho soll ja dieses Dörfchen Ai eingenommen werden. Und es ist ja schon bemerkenswert, dass Ai übersetzt heißt Ruine. Und jeder von uns hat auch schon mal sogenannte Ruinenerfahrungen in seinem Leben gemacht. Und genau das erlebt jetzt Josua und das Volk. Und wir als Bibelkenner, wir wissen ja, wie bildlich gesprochen die Ruine damals zustande gekommen ist, nämlich dadurch, dass die Israeliten mit einem kleinen militärischen Trupp Ai einnehmen will, dieses Vorhaben total daneben ging. Riesenblamage. Josua völlig verzweifelt, am Boden zerstört. Und Gott sagt zu ihm, warum betest du? Ihr habt euch versündigt in Jericho. Und wir wissen ja durch wen. weil ihr damals den Bann nicht vollständig vollzogen habt. Und wer nicht konsequent in meiner Heiligkeit steht, der kann auch nicht in Vollmacht seinen Dienst ausführen. Und deswegen habe ich meine Kraft da, habe ich abgezogen von euch. Ruinenerfahrung, auch so eine Vorgehensweise, ein Arbeitsprinzip Gottes. Muss er nicht unbedingt so gewollt haben, aber ist damals eben bei dem Volk Israel so passiert, weil der Achan das ein oder andere hat nicht gehen lassen. Sie haben also diesen Bann, eben nicht vollständig vollzogen. Natürlich, in deinem Leben steht weiterhin diese Zusage darüber, ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir. Aber was das uns sagen will, ist, dass Gott ganz genau auf dein Leben hinschaut. Und dass es sein kann, dass er mal für eine gewisse Phase seinen Segen zurückhält. Dass er sich für eine gewisse Zeit zurückzieht, weil irgendetwas zwischen dir und dem lebendigen Gott da im Raum steht, was nicht bereinigt ist. Sei es, dass du nicht in der Lage bist, einem Menschen da zu vergeben, sei es, dass du vielleicht einen anderen Menschen aus der Gemeinde in ein schlechtes Licht gestellt hast, wie auch immer. Es ist da irgendetwas dazwischen, was nicht bereinigt ist, und dann wird es passieren, dass der lebendige Gott für eine gewisse Zeit seinen Segen zurückhält, so lange, bis du die Sache mit ihm klärst. Und das will uns genau diese Situation um diese Stadt Ai wirklich zeigen. Ja, inzwischen also der Jordan überquert, die Festung Jericho zum Einsturz gebracht, Ai doch noch erobert, weil ja die Sache da zwischen Achan und dem lebendigen Gott ist ja dann auf Gottes Art und Weise geklärt worden. So, und was steht jetzt an? Jetzt soll ja der südliche Teil des verheißenen Landes eingenommen werden. Und da stellen sich jetzt plötzlich diese 5 Amoriterkönige in den Weg mit ihren militärischen Truppen. Und jetzt passiert da etwas Faszinierendes. Faszinierendes, was der lebendige Gott macht. Und wir kennen ja alle, oder sagen wir mal so, vor Jahren oder Jahrzehnten gab es doch neben diesen normalen Kassetten Kassetten mit Überlänge. Die hatten dann so, einige Minuten mehr auf dem Band. Da gab es ja so Kassetten C60 plus 3 oder C90 plus 5 Minuten. Und diese Kassetten mit Überlänge, die waren ja immer gut brauchbar für Prediger, die grundsätzlich ihre Predigten überzogen haben. Und jetzt kommt eine Situation, wo man sagen kann, dass der lebendige Gott sich mit dem Normalen nicht zufrieden gibt. Dass er also quasi dieses Prinzip der Überlänge also benutzt. Das heißt also, da will der lebendige Gott das, was er vorhat, nicht im normalen Spektrum, was ihm da so an Naturgesetzen zur Verfügung steht, schaffen, sondern er benutzt hier dieses Prinzip der Überlänge. Und das müssen wir uns jetzt so vorstellen. Jetzt steht das Volk da, mitten im Kampf mit den Amoritern. Die Sonne geht schon unter. Die Schlacht scheint vor Sonnenuntergang nicht beendet werden zu können. Und dann sieht man den Josua da stehen, wie er im Namen Gottes sagt, Sonne zu Gibeon stehe still und Mond im Tal Ajalon. Und im Nu hat die Sonne kein Interesse unterzugehen. Faszinierend, wie der lebendige Gott das macht, wie er da in das astronomische System wirklich eingegriffen hat. Und das Volk konnte in Ruhe weiterkämpfen und die Sache sauber zu Ende führen. Faszinierend, faszinierend. Ja, und solche Wunder kann der lebendige Gott natürlich auch in deinem Leben schaffen. Wo du eine besondere Nähe des lebendigen Gottes spürst, wo er sozusagen über das Normale hinaus in dein Leben eingreift. Beispiel: Da kommst du aus einer Krankheit heraus, wo alle gedacht haben, das wird nie und nimmer mehr das Rechte werden. Oder da erlebst du ein Wunder an deiner Seele, dass es plötzlich über deiner dunklen Seele wieder hell wird. Dass auch alle gedacht haben, der ist psychisch und physisch, ist der Mensch kaputt. Aber du erlebst dieses Wunder, dass du aus dieser Phase wirklich wieder herauskommst. Das sind also zwei Beispiele, die das also verdeutlichen sollen. Ja, wie geht es dann weiter? Dann wird der nördliche Teil des verheißenen Landes in Angriff genommen und dann fällt auf, dass so ab Kapitel 12 keine Schlachten mehr kommen. Es wird da kein Fluss mehr überquert, es wird da keine Stadt mehr eingenommen. Ja, was kommt dann eigentlich noch? Da kommt ja diese große Landverteilung unter den Stämmen, da ist dann weiterhin von den Freistädten die Rede, von den Wohnungen der Leviten und von der Stiftshütte und von diesem sogenannten Landtag da in Sichem. Also eigentlich gar nichts mehr so Aufregendes, so Spektakuläres. Und das gibt es auch, dass der lebendige Gott so in deinem Leben also wirklich vorgeht, dass du ihm in Treue und Wahrheit dienst, ohne große geistlichen Höhepunkte. Dass du beständig deinen Weg gehst, dass du wirklich beständig in der Spur bleibst, ununterbrochen, auch wenn das mal eine längere Phase in deinem Leben sein wird, ohne große geistlichen Höhepunkte. Du musst dir das vorstellen wie so ein Skilangläufer. Der bleibt unentwegt in seiner Spur. Unentwegt in seiner Spur. Der sieht links und rechts, wenn er überhaupt einen Blick dafür hat, der sieht links und rechts, sieht er nur Bäume oder Wiesen, kaum Abwechslung, aber der bleibt konsequent in seiner Spur, hat nur das eine Ziel im Auge. Und genau das ist auch so eine Vorgehensweise Gottes, wo er dir klar machen will, bleib in der Spur, ununterbrochen, sei mir treu, mach deinen Dienst, auch wenn nichts Großartiges da in deinem Leben passiert. Tu das, bleib in der Spur. So, und zu diesem Auftrag Gottes und zu diesen ganzen Vorgehensweisen, die du dabei kennenlernst und hoffentlich auch akzeptieren lernst, das ist ja ganz wichtig, kommen diese wunderbaren Zusagen Gottes. Und das ist ja ein ganzes Bündel, was der Josua da bekommen hat. Steht da quasi als Überschrift über sein Leben. Diese wunderbaren Zusagen Gottes. Und diese Zusagen Gottes, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, die Zusagen Gottes sind Worte Gottes. Der hat ja damals nicht irgendwelche Militäreinheiten geschickt, also Engel, die da einfach alles beiseite geschoben hat. Nein, nein. Der Josua hat Worte Gottes bekommen. Und das ist ein ganz wichtiges Grundprinzip unseres lebendigen Gottes, dass er dich durch seine Worte lenken und steuern will. Und das ist etwas ganz Elementares, was zu den Aufgaben von Jesus-Leuten gehört, dass wir lernen, mit den Verheißungen, mit den Zusagen für einen Tag, für eine Situation zu leben. Und wenn du das nicht begreifst und wenn du das nicht lernst, dann greifst du nach anderen Dingen. Entweder schiebst du den Auftrag Gottes beiseite, führst ihn gar nicht auf, oder du ergehst dich da in irgendwelchen Selbstertüchtigungen, oder du hältst Ausschau nach irgendwelchen, irgendwelchen mutmachenden Sprüchlein, oder du greifst nach irgendwelchen anderen Kräften. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du das wirklich lernst mit den Verheißungen, mit den Zusagen Gottes für eine Situation oder für einen Tag zu leben. Natürlich, das wissen wir alle, natürlich können wir auch mit dem Wort Gottes Missbrauch treiben. Ich kann mir das auch alles schön zusammenzimmern. Da habe ich einen Auftrag oder ich habe da eine Sache und im Grunde genommen weiß ich, wie ich mich da verhalten soll, aber das würde mir nicht so gefallen und dann suche ich irgendwie nach Worten, nicht, dass ich es doch noch machen kann, das wissen wir alles, nicht? Da will ich auch jetzt nicht näher drauf eingehen auf diesen Missbrauch des Wortes Gottes. Auch eine ganz große Gefahr. Aber dass wir das wirklich begreifen, dass wir das wirklich lernen, mit den Zusagen Gottes für einen Tag oder für eine bestimmte Situation zu leben. Dass wir das lernen. So, und jetzt kommt noch ein letzter Punkt, dass wir eben zu diesem Auftrag Gottes, zu diesen zu diesen Vorgehensweisen Gottes, zu diesen Zusagen Gottes, wir auch noch aufgefordert werden zum Gehorsam. Und das sehen wir ja hier bei Josua, dass er für seinen Auftrag jetzt auf ein ganz enges Gleis gestellt wird. Und das machen ja gerade diese Verse 7 und 8 deutlich, wo er nämlich wirklich auf das Wort Gottes, auf das Buch des Gesetzes wird er festgelegt. Und Gott sagt ihm quasi, wenn du jetzt wirklich auf diesem Gleis fährst, dann wird es dir in umfassenden Sinne gelingen. Dann ist das der Weg, dann gehst du den Weg, den ich mir für dich erdacht habe. Aber nur, wenn du auf diesem Gleis gehst, wenn du dir wirklich dieses Buch des Gesetzes da wirklich vor Augen hältst. Und das gehört ganz, ganz eng zusammen. Auf der einen Seite die Zusagen, die Verheißungen Gottes und auf der anderen Seite die Aufforderung wirklich zum Gehorsam. In Josua Stammbuch ist nicht zuerst seine Militärstrategie, die er sicherlich gehabt hat, geschrieben, sondern diese Aufforderung hier, diese Aufforderung, halte dich einmal im Wort, bewahre es, tue es, weiche nicht ab, gehe gerade den Weg, verinnerliche mein Wort. Das drückt das ja alles aus, was in den Versen 7 und 8 steht. Gehe geradeaus, weiche also nicht ab, zu rechten noch zu innen, verinnerliche es. Das heißt, betrachte es Tag und Nacht, dann wird es dir gelingen. So hat es Gott gesagt. Und um dieses Elementar kommt keiner von uns herum. Keiner von uns herum. Also es ist schon interessant, dass man im Grunde genommen mit diesen 9 Versen aus dem ersten Kapitel eigentlich das ganze Buch Josua durchgehen kann. Weil man da wirklich auch diese verschiedenen Arbeitsweisen, Vorgehensweisen Gottes kennenlernt. Und ich möchte sagen, im Grunde genommen lernen wir an dem Buch Josua eigentlich auch das ABC des Christseins. Da ist dein Auftrag, du lernst die Vorgehensweisen Gottes kennen, über allem stehen die Zusagen Gottes und du wirst aufgefordert zum Gehorsam. Und das wünsche ich uns, dass wir das in unserem geistlichen Leben also wirklich auch beherzigen.